SRF 3.
Die britischen Konservativen in Champagnerstimmung. Nach seinem Wahlsieg beschwört David Cameron die Einheit des Königreiches.
A government I would like to lead, to reclaim a mantle that we should never have lost. The mantle of one nation, one United Kingdom.
Unser Korrespondent sagt, man darf die Rechnung da nicht ohne die Schotten machen. Dann der Blick nach Brüssel. Nach diesem Wahlsieg dürfen die Briten nämlich über einen Austritt aus der EU abstimmen. Und zur Mega-Hochzeit im Zementsektor. Die Aktionäre von Holcim segnen die Fusion mit der französischen Lafarge doch noch ab. Und das Wetter, das haben wir auch. Heute ist es zunehmend gewitterhaft, morgen wieder sonniger und mild. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Da ist eine schottische Löwin mit neuem Elan, ein überraschender Sieger mit einem Strauß vollmundiger Versprechen und ein geschlagener Herausforderer mit praktisch leeren Händen. Das sind die Protagonisten in diesem britischen Theaterstück, das heute aufgeführt wird und das für die Zukunft Großbritanniens und der EU bedeutend ist. Schauen wir uns das genauer an. Zuerst zum Sieger. Die Konservativen und Premierminister David Cameron gewinnen diese Wahlen deutlich, können womöglich sogar ganz allein regieren, ohne Koalitionspartner. Frage an Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot: Haben Sie damit in den nächsten Jahren die absolute Oberhand?
Zahlenmäßig ja. In den letzten Minuten haben die Konservativen gerade die magische Grenze von 323 Sitzen im Unterhaus überschritten. Das ist das absolute Minimum für eine absolute Mehrheit und es sind immer noch 12 Sitze zu vergeben. Es wird aber ein vorsichtiges Regieren, denn trotz aller Überraschung, es ist nach wie vor eine kleine Mehrheit und die konservative Fraktion scheut sich nicht, dem eigenen Regierungschef ins Handwerk zu pfuschen. Und Cameron steht als Alleinregierender in der Pflicht seines teuren Wahlprogramms mit zahlreichen Versprechen, für die er noch keine Finanzquellen gefunden hat.
Und da ist ja noch jemand auf der Gewinnerseite. Diese schottische Löwin, die Chefin der schottischen SNP-Partei, Nicola Sturgeon, die haben praktisch alle schottischen Mandate erobert. Was macht das jetzt mit Großbritannien?
Ich glaube, es vertieft den Graben zwischen Schottland und England. Das ist kein Zufall. Ich glaube, Schottland spielte in diesem Wahlkampf und in der Wahl selbst gleich eine doppelte Schlüsselrolle. Erstens hat die Partei ganz lapidar 40 Labour-Sitze erobert und damit die Niederlage Labours noch viel schlimmer gemacht, als sie das sonst gewesen wäre. Und zweitens haben während des Wahlkampfes die Konservativen die Angst der Engländer bewusst geschürt. Die schottischen Nationalisten könnten das Zünglein an der Waage in einer Labour-Regierung spielen und das führe zu Chaos und Zerfall. Und das hat nicht wenige Engländer wohl dazu geführt, doch noch den Tories ihre Stimme zu geben.
Was ändert sich denn nun, was etwa den Zusammenhalt dieses Königreichs angeht?
Es ist ein Disunited Kingdom, ein uneiniges Königreich, heute mehr noch als gestern. Man redet jetzt über eine echte Föderalisierung, also ein englisches Parlament und ein Bundesparlament. Man redet über Wahlrechtsreform. Aber ich muss Ihnen gestehen, Frau Meissen, dass England ist instinktiv gegen einen derartigen Systemumbau. Und die Engländer sind nun mal dominant im britischen Parlament. Ich bleibe skeptisch bis zum Beweis des Gegenteils.
Da gibt es aber einen weiteren wichtigen Punkt, den wir kurz anschauen müssen in Sachen EU-Mitgliedschaft. Da hat der Wahlsieger Cameron ja eine Grundsatzabstimmung versprochen zum Verbleib in der EU. Was wird sich da jetzt tun?
Cameron ist auch hier als Alleinsieger, als Alleinregierender in der Pflicht. Er muss dieses Referendum abhalten vor Ende 2017, sagt er, vielleicht schon früher. Er will vorher mit der EU neue Mitgliedschaftsbedingungen aushandeln, wie auch die immer aussehen. Die Briten erhalten eine Möglichkeit, entweder diese neuen Mitgliedschaftsbedingungen anzunehmen oder auszutreten. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer.
Vielen Dank für diesen Steilpass aus London, Martin Alliot. Den Ball geben wir jetzt gleich weiter nach Brüssel zu EU-Korrespondent Oliver Washington. Gibt es denn in der EU irgendeinen Spielraum, um den Briten entgegenzukommen, um die Bedingungen ihrer Mitgliedschaft neu zu verhandeln?
Ich würde sagen, der Spielraum ist klein, und zwar aus zwei Gründen. Weil erstens die Zeit knapp ist. Wenn Cameron bis Ende 2017 spätestens darüber abstimmen möchte, dann bleibt eben nur wenig Zeit für Verhandlungen. Und zweitens, weil die Bereitschaft seitens der EU-Zentrale hier in Brüssel und auch eigentlich aller EU-Mitgliedstaaten zu grundsätzlichen Konzessionen nicht sehr groß ist. Also zu Konzessionen etwa bei der Personenfreizügigkeit beispielsweise oder auch Großbritannien weitere Ausnahmen in zentralen Bereichen zuzugestehen. Und deshalb gehe ich davon aus, dass man zu symbolischen Konzessionen wohl nur bereit sein wird, also dass man beispielsweise erwähnt, den Missbrauch der Personenfreizügigkeit auch wirklich bekämpfen zu wollen und dass man Großbritannien entgegenkommen möchte, etwa bei einem weiteren Ausbau des Binnenmarktes. Die Krux wird sein, am Schluss einen Kompromiss zu finden, den Cameron als Sieg verkaufen kann und mit welchem auch die Briten tatsächlich einverstanden sind. Und es wird auch wichtig sein, weil hier in Brüssel und auch in eigentlich allen EU-Hauptstädten möchte man einen Austritt Großbritanniens verhindern, denn das wäre für die Europäische Union ein gewaltiges Erdbeben.
Das wird noch spannend werden. Danke, Oliver Washington nach Brüssel. Und jetzt geht's weiter mit Bettina Studer in der Nachrichtenredaktion, denn die Welt hat sich natürlich auch außerhalb Großbritanniens und der EU gedreht, zum Beispiel in der Zementbranche.
Dort haben die Aktionäre der Schweizer Holcim der Fusion mit dem französischen Konkurrenten Lafarge zugestimmt. Das Vorhaben wurde an einer außerordentlichen Generalversammlung in Zürich abgesegnet. Allerdings wurde nicht direkt über die Fusion abgestimmt, sondern über eine Erhöhung des Aktienkapitals um fast 530 Millionen Franken. Auf diese Weise können alle Lafarge-Aktien in Lafarge-Holcim-Aktien umgetauscht werden. Nun müssen noch die Aktionäre von Lafarge der neuen Aktien zustimmen. Die Kosten für das Personal der Bundesverwaltung sollen noch weiter gesenkt werden. Der Luzerner CVP-Nationalrat Leo Müller fordert in einer Motion, dass die Ausgaben für das Bundespersonal auf dem Stand der Rechnung 2014 eingefroren werden. Der Bundesrat schätzt das als problematisch ein und macht deshalb den Gegenvorschlag, Aufwand und Investitionen der Verwaltung zu reduzieren um 330 Millionen Franken. Das System der Ergänzungsleistungen zu AHV und IV müsse gründlich modernisiert werden, sonst drohe eine Kostenexplosion. Diese Ansicht ist der Schweizerische Arbeitgeberverband. Er möchte, dass die Aufgaben klarer zugeordnet werden und genau ersichtlich wird, wofür der Bund und wofür die Kantone verantwortlich sind. In den letzten 10 Jahren sind die Ausgaben für die Ergänzungsleistungen um 50% gestiegen auf 4,5 Milliarden Franken pro Jahr. Heute vor 70 Jahren ging der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende. Diesem Ereignis hat der Deutsche Bundestag mit einer Feierstunde gedacht. Parlamentspräsident Norbert Lammert würdigte die Soldaten der Westalliierten und der Roten Armee. Sie hätten die Terrorherrschaft der Nationalsozialisten beendet. An der Gedenkveranstaltung im Bundestag nahmen auch Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck teil. Die Börsendaten von SIX Financial Information, der SIS Market Index liegt bei 8.970 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,360 gehandelt, der Dollar zu 92,20 Rappen. Das Wetter: am Nachmittag und Abend entstehen vielerorts Schauer und Gewitter. Morgen gibt es neben lokalen Regengüssen auch sonnige Abschnitte bei 18 bis 22 Grad. Im Süden scheint morgen oft die Sonne bei 26 Grad.
Info 3 Mittag.
Das klingt nach einem netten Angebot eigentlich. 449 Franken pro Aktie oder umgerechnet insgesamt 45 Milliarden Dollar bietet der weltgrößte Saatguthersteller für alle Syngenta-Aktien und will dem Schweizer Agrochemiekonzern damit eine Übernahme schmackhaft machen. Syngenta allerdings sagt: Nein, danke. Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis, warum das?
Nun, Syngenta sagt, das Angebot von Monsanto, das sei zu tief und vor allem es gebe regulatorische Gründe, die gegen ein Zusammengehen sprechen würden. Mit regulatorischen Gründen, da ist gemeint, dass in gewissen Ländern und Regionen Monsanto und Syngenta zusammen zu groß sind und es dann nötig wäre, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen einzelne Teile abzuspalten und dass so unter dem Strich ein Zusammengehen gar nicht unbedingt Sinn mache.
Da hört man aber heraus, dass das nicht unbedingt die Wahrheit ist. Was ist denn der wahre Grund für das Nein?
In der Schweiz, da sagen Analysten, diese dieses Zusammengehen, das mache tatsächlich nicht einfach Sinn, weil Monsanto ist ein Biotech-Unternehmen, das Bio- oder Gentech-Saatgut herstellt, während Syngenta Pflanzen züchtet, die gegen die eigenen Pestizide resistent sind. Dass hier also ein Biotech-Unternehmen auf ein Chemieunternehmen stoße und wie das zusammenpassen solle, das mache eigentlich gar nicht so viel Sinn, weil die komplett auseinander funktionieren würden.
Warum forciert Monsanto denn trotzdem eine Übernahme?
Weil es gibt vielleicht auch noch die andere Wahrheit in den USA, da sagen Analysten genau das Gegenteil. Die sagen, Monsanto habe festgestellt, dass seine Biotech-Produkte nun plötzlich anfällig werden, nach etwa 20 Jahren, gegen verschiedene Pilze oder Ungeziefer. Und dass Monsanto nun eben wieder Pflanzenschutzmittel suche, dieses Wissen aber nicht im eigenen Konzern habe und deshalb Syngenta kaufen wolle, um dieses verloren gegangene Wissen dazu zu kaufen. Es könnte so also ein Powerhouse entstehen.
Auch da wird noch ein weiteres Kapitel wahrscheinlich mindestens geschrieben werden. Danke, Massimo Agostinis.
Info 3 Mittag.
Euro-Rabatte bei den Ferienbuchungen, bei Kleidern, Elektronik und bei den Medikamenten. Nein. Halt, so einfach geht's nicht. Bei den Medikamenten hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, nur weil der Euro jetzt billiger ist, darf ein Medikamentenpreis nicht einfach gesenkt werden. Bundesgerichtskorrespondent Sascha Buchbinder.
Niemand mag Risiken und Nebenwirkungen von Medikamenten, auch nicht bei den Preisen. Und so wehrt sich die Pharmabranche dagegen, dass Medikamente auch in der Schweiz den Preisschwankungen im Euroraum ausgesetzt werden. Mit dem starken Franken eskalierte dieser Preisstreit. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden, im Sinn der Pharmaindustrie. Im konkreten Fall ging es um ein Medikament, für das der Bund eine Preissenkung um gut 25% verfügt hatte. Die Firma wehrte sich gegen diesen Rabatt und machte geltend, dass ein Preisvergleich nicht nur die ausländischen Preise berücksichtigen dürfe. Tatsächlich hebt das Gericht nun die Preissenkung auf. Das Gesetz sehe nämlich eine regelmäßige, umfassende Überprüfung der kassenpflichtigen Medikamente vor. Wenn der Bund bloß alle 3 Jahre die Schweizer Preise mit den Preisen im Ausland vergleiche, dann mache er es sich zu einfach. Um die Wirtschaftlichkeit zu beurteilen, müsse man auch die Wirksamkeit beurteilen und die tatsächlichen Therapiekosten vergleichen, so wie bei der ursprünglichen Anerkennung der Kassenpflicht. Das System muss also angepasst werden, fragt sich nur wie. Genau einen Tag vor dem Urteil hat der Bundesrat nämlich die Verordnung bereits geändert und ist der Pharmaindustrie ein schönes Stück entgegengekommen. Ob diese Anpassung genügt? Beim Bundesamt für Gesundheit studiert man nun die Packungsbeilage des Entscheids.
Das Tagesgeschehen ohne Risiken und Nebenwirkungen kompakt. Das gibt es zweimal täglich im Info 3, heute wieder um 17 Uhr. Im Studio heute Angelique Welchli und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.